Viele haben sich aufgeregt über das Wort auch.
Ja.
Also beispielsweise unser Kollege Bürger, der hat dann sich hingestellt, er ist heterosexuell und auch das ist gut so. Ja, so, also, und dann,
ja, aber damit wirst du nicht weltberühmt, weil das wussten ja alle schon. Ja. Und in dieser Krise hast du dann die Verantwortung übernommen, was ja auch bedeutete, wenn ich daran erinnern darf, dass Berlin eben, wie du sagtest, sehr sexy ist, aber eben arm. Und die Frage war, wie wir sparen, wie wir überhaupt jetzt damit umgehen.
Mein Berlin. Der Hauptstadt-Podcast mit Klaus Wowereit und Gästen.
Hallo, ich bin's, Klaus Wowereit, mit einer kleinen Einordnung der Podcast-Episode, die Sie gleich hören werden. Es geht um die Berlin-Jahre 2001-2002. Und dass die in der Vergangenheit liegen, muss ich Ihnen nicht erklären. Aber Gregor Gysi und ich haben diese Episode auch in der Vergangenheit aufgenommen. Genauer gesagt, wir saßen im Dezember 2020 zusammen im Studio. Mitten während der Corona-Pandemie, ja, wir waren getestet und saßen vor einer Plexiglasscheibe getrennt. Was für die politische Einordnung aber viel wichtiger ist, vor dem brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Das erkläre ich, damit Sie sich nicht wundern, dass wir darauf keinen Bezug nehmen. In erster Linie geht es um unser geliebtes Berlin, um das jeweils ausgewählte Jahr und um unsere jeweilige Sicht aus Ost und West auf die Geschehnisse. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen. Dieser Podcast ist unserer einzigartigen Stadt gewidmet, die wir über alles lieben, die uns aber auch gerne an unsere Grenzen bringt. Eine Stadt mit bewegter Geschichte, mit Kiezen, die wie kleine Dörfer inmitten der Großstadt daherkommen, weltberühmten Cafés und Clubs, geschichtsträchtigen Orten und immer dem ganz besonderen Berliner Charme. Ich bin Klaus Wowereit und eine echte Berliner Pflanze aus Tempelhof oder genauer gesagt aus Lichtenrade. In diese erste Staffel habe ich einen Kollegen eingeladen, der genauso Berliner, Jurist und Politiker ist wie ich. Was uns unterscheidet, ist neben der Parteizugehörigkeit unsere Perspektive auf die Stadt Berlin, denn anders als ich ist mein Gast Ostberliner. Und das ist, glaube ich, heute auch nicht falsch zu sagen, dass man Ostberliner oder Westberliner ist. Wir kommen darauf zurück. Herzlich willkommen, Gregor Gysi.
Einen schönen guten Tag, lieber Klaus Wowereit.
Wir haben gemeinsam 5 Jahre ausgesucht, über die wir in den kommenden 5 Folgen sprechen werden. Los geht's direkt mit einer Ausnahme, nämlich keinem Kalenderjahr, sondern einer Zeit 2001-2002, in der wir zum ersten Mal politisch zusammengearbeitet haben. Lieber Gregor, was ist deine Erinnerung an unsere erste Begegnung? War die überhaupt 2001 oder schon früher?
Also selbst wenn es früher schon mal eine gegeben haben sollte, ist sie mir im Augenblick nicht in Erinnerung. Aber an 2001 erinnere ich mich auf jeden Fall. Und zwar, weil wir uns schon im Wahlkampf begegneten und wir sind uns auch schon begegnet, als du regierender Bürgermeister wurdest, mit Hilfe der Stimmen der PDS, als Eberhard Diepgen abgewählt worden ist. Und danach kamen ja erst die Neuwahlen. Also es war eine sehr spannende und aufregende Zeit.
Ich kannte dich natürlich, weil du ja bundespolitisch präsent warst. Du warst in allen Kanälen oder auf allen Kanälen auch zu sehen und zu hören. Deshalb war natürlich deine Persönlichkeit mir bekannt. Aber glaube auch tatsächlich, ein direktes Zusammentreffen hatten wir vorher nicht gehabt. Du warst ja Bundespolitiker und hattest deine Sichtweise der Welt, der Bundesrepublik und vielleicht auch des Lokalen. Wie hast du denn überhaupt die Berliner Situation im Jahr 2001 wahrgenommen? War das alles in Ordnung oder wie ging es dir?
Also erstens war das schon mal sehr aufregend, was da im Abgeordnetenhaus passierte. Das Auseinandergehen von CDU und SPD und dann die Wahl von dir mit Hilfe der PDS-Stimmen, die natürlich nicht am Senat beteiligt waren. Das brachte schon ganz Berlin durcheinander. Vielleicht West-Berlin trug schwerer daran als Ost-Berlin. Aber eins ist richtig. Ich kannte nur Bundespolitik, auch ein bisschen Europapolitik. Und deshalb war ich immer unterwegs, auch im Wahlkampf. Ich war dann mal in Dortmund, mal in Chemnitz, dann in Erfurt, dann in München etc. Und plötzlich musste ich hier alles innerhalb einer Stadt machen. Das war für mich eine enorme Umstellung. Und ich hatte immer das Gefühl, da sitzt immer das gleiche Publikum und ich kann doch nicht immer das gleiche erzählen. Das hat mich belastet, aber ich habe Berlin neu kennengelernt, weil ich mich plötzlich mit West-Berlin ganz anders beschäftigt habe als vorher.
Ich kann mich noch erinnern, 2001, am Anfang des Jahres, auch schon Ende 2000, war so Gerüchte in der Stadt, es waberte irgendwie so. Vorher war ja alles geregelt, da war Eberhard Diepgen-Landowski und die Strukturen, Bankgesellschaft und so, war alles soweit in Ordnung. Man spielte da mit oder man war Außenseiter, aber da kam das erste Mal, auch durch den Zuzug vieler neuer Player, mal so Gerüchte auf, nach dem Motto, kann ja nicht alles in Ordnung sein mit dieser Bankgesellschaft, die machen da Fonds ohne Risiko und so. Das hörte man als Gerücht. Das war so Anfang 2001. Und ich weiß noch, ich war im Februar, du kennst den Ort in Nauders in Österreich zum Skiurlaub, und mein Fax, damals hatte man ja noch nicht das Internet, so das Faxgerät des Hoteliers wurde blockiert, weil man mir dauernd Presseberichte zufaxte, der wurde schon ganz irre deshalb. Und da war schon so eine ganz spontane Stimmung da, dass da viel im Argen war. Hast du das als Bundespolitiker mitbekommen oder war das eher eine lokale Angelegenheit?
Nein. Es gab einen Finanzskandal, den gab es ja nicht nur in Berlin, den gab es auch in Bayern und anderswo. Und das hing damit zusammen, dass die staatlichen Banken oder sagen wir mal die landeseigenen Banken von den Finanzsenatoren aufgefordert worden, es so zu machen wie die großen Privatbanken. Dann haben die das so gemacht. Und da wir ja eine riesige Finanzkrise weltweit hatten, ausgelöst in den USA, war das natürlich alles deutlich zu spüren. Was ich natürlich nicht wusste, ist, wie das im Innern hier in Berlin gelaufen ist und aussah. Trotzdem ist es für mich interessant gewesen, weil es gab so eine bestimmte Westberliner Struktur, die hielt sich natürlich, die hielt sich logischerweise auch nach der Einheit und wurde auch im Kern gar nicht verändert. Und plötzlich funktionierte diese Struktur nicht mehr. Es wurden so lauter Sachen plötzlich aufgedeckt und spielten eine Rolle, dass das alles nicht mehr ging. Und da bewegte man sich doch in einer Krise. Und in dieser Krise hast du dann die Verantwortung übernommen, was ja auch bedeutete, wenn ich daran erinnern darf, dass Berlin eben, wie du sagtest, sehr sexy ist, aber eben arm. Und die Frage war, wie wir sparen, wie wir überhaupt jetzt damit umgehen. Wenn ich nun wieder an heute denke, wo wir das Geld ausgeben wie nichts, ja, frage ich mich auch, was uns damals geritten hat. Wir hätten ja auch einen anderen Weg gehen können, aber damals war das gar nicht möglich und gar nicht drin. Also das war eine spannende Zeit, eine Krisenzeit, wo man auch merkte, die alte Berliner politische Struktur hält nicht mehr.
Das war dann doch der Auslöser, aber es dauerte doch noch ein paar Monate, bis das überhaupt dann auch politisch relevant wurde. Eine der Schlüsselpersonen war immer Landowski. Ich muss ja sagen, ich habe ja mit Landowski eher gern zusammengearbeitet als mit Diepgen, weil Landowski war immer der barocke Typ, Diepgen war immer eher der Calvinist. Und deshalb konnte ich damit mit Landowski eigentlich eher, aber er war die Schlüsselfigur. Und ich habe auch Diepgen damals gesagt, also wenn Sie an dieser Koalition, an der großen Koalition festhalten wollen, dann müssen Sie das Problem Landowski lösen. Dazu war er nicht in der Lage. Das war eine Verbundenheit, die hat getragen. Ist ja vielleicht ehrenwert, aber politisch war es falsch. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube schon, dass er die Schlüsselfigur war. Er ist ja auch später angeklagt, aber dann freigesprochen worden. Und da habe ich wieder auch eine neue, oder was heißt, so neu ist es nicht, aber ich habe es wieder festgestellt, eine Eigenschaft an mir. Ich habe vorher einmal kurz mit Landowski irgendwo gesprochen. Und als er angeklagt war, war er ja kaum zu sehen. Und dann kam er aber doch zu einem Empfang. Und du warst übrigens nicht da. Und keiner redete mit ihm. Das kann ich dann nicht. Ich habe mich sofort neben ihn gesetzt. Das ist der Anwalt in mir. Jetzt geht's ihm ja nicht gut. Also jetzt musst du mit ihm reden. Das habe ich dann auch gemacht. Und die armen Fotografen taten mir leid, weil ich glaube, die brauchten hinterher neue Finger. So haben die sich wund fotografiert. War mir auch völlig wurscht. Und ich glaube, dafür waren wir ein bisschen dankbar, dass wir mal so ein richtiges Gespräch geführt haben. Und da ich ja frei von Rache und sonstigen Gefühlen bin, fand ich es gut, wenn er freigesprochen wird, wird er freigesprochen. Aber dass er die Schlüsselfigur war und dass das so eine eigene, sag ich mal, auch leicht versippte Struktur in West-Berlin war, das war völlig richtig. Und das kam 2001 raus. Und das hat eben keinen Sinn, stelle ich immer wieder fest, sich dagegen zu wehren. Wenn eine Struktur vorüber ist, ist sie vorüber. Das gilt weltweit, das gilt überall. Es gibt immer eine Zeit, wo was funktioniert und plötzlich funktioniert es nicht mehr. Und dann gibt es immer Leute, die kleben dran, die wollen das nicht aufgeben, aber dann werden sie dazu gezwungen.
Naja, da ist auch so ein Realitätsverlust da. Und klar, dass die konnten nicht mehr aus ihrer Rolle raus.
Richtig.
Aber es war auch nicht so leicht bei mir in meiner Partei und mit den Entscheidungen. Also im März trat dann Landowski zurück von dem Vorstand Berlin-Hüpp. Und im Mai Rücktritt von den politischen Ämtern, auch im Zusammenhang mit dieser Aubis-Spende von 40.000 Euro, die er da entgegengenommen hatte. Da war er denn auch nicht mehr zu halten, aber es war alles ganz schwer. Aber es war immer noch auch bei mir in der SPD so die Meinung, na ja, da müssen wir jetzt durch und ist die Bankenkrise. Dann kam es ja dazu, dass wir auch Haushaltsberatung hatten, da brauchte die Bank auf einmal 2 Milliarden Euro an Zuschuss. Da waren alle empört. Nachher waren es ja 2-stellige Milliardenbeträge, die wir absichern mussten. Aber trotzdem war es immer noch nicht so, dass die Koalition gebrochen ist. Das passierte dann erst am 6. Juni bei einer Senatsklausur über einen Haushalt, damals noch im alten Senatsgästehaus. Und da war dann auf einmal das Ende der Koalition. Und das war eine neue Situation.
Wo war denn das alte Senatsgästehaus?
Das war in Grunewald.
Mhm. Habe ich nie gesehen.
Da warst du nie da? Das war praktisch das Wohnzimmer von Diebken.
Als wir unsere Verhandlungen geführt haben zum Haushalt, das war auch irgendein besonderes Gebäude. War das dieses Gebäude?
Nee, das war da nicht. Glaube ich nicht. Nee.
Na, dann kenne ich es nicht. Was schade ist. Aber ich habe auch mal eine Frage. Wann kam denn bei dir das erste Mal die Idee auf, dass du dann doch mit der PDS umgehen musst, weil es keinen anderen Weg gibt?
Naja, für mich war das eine schwierige Situation. Ich war ja Fraktionsvorsitzender und ich hatte ein wirklich immer beklemmendes Gefühl, wenn die Abgeordnetenhaussitzung war. Da manifestierte sich das immer. Da saß so von mir aus gesehen, rechts von mir saß die PDS, die hatte damals schon einen ganz schönen Block da zu sitzen gehabt. Und links von mir saß dann Landowski mit den Seinen. Und die prallten immer aufeinander. Und die SPD saß immer dazwischen. Ja, da wurde der Landowski bepöbelte dann die PDS als alte Seilschaften und Genossen. Und umgekehrt haben sie den dann natürlich an Pranger gestellt. Und wir saßen immer dazwischen. Wir waren ja in der großen Koalition. Wir fanden einiges richtig, was die PDS gesagt hat. Aber wir mussten natürlich in Treue auch zur Koalition stehen. Das war ein beklemmendes Gefühl. Und ich hatte auch den Eindruck gehabt, die SPD hat nur eine Chance, wenn sie da aufräumt und mitmacht, diesen Bankenskandal nicht ohne Folgen zu lassen. Das war aber, wie gesagt, auch bei uns nicht ganz unumstritten. Und auch bis zum Ende dieser Koalition an diesem 6. Juni, am Abend des 6. Juni, war ich mir nicht sicher, ob einige mitmachen, weil es hatten viele auch was zu verlieren. Es war ganz klar, also für Böger beispielsweise oder Strieder oder für andere Akteure bei der SPD war nicht sicher, dass sie dann das politisch überleben. Und trotzdem haben sie dann mitgemacht, Gott sei Dank, und wir haben dann die Koalition beendet. Und da fing dann erst alles an. Natürlich musste man dann sehen, dass man auch eine Mehrheit bekommt.
Wie hat denn die Fraktion reagiert, deine Fraktion von der SPD, als du gesagt hast, naja, es geht natürlich nur mit Hilfe der Stimmen der PDS, dass ich jetzt erstmal regierender Bürgermeister werde und dann machen wir Neuwahlen, dann kann man ja alles neu sortieren. War das schwer oder haben sie gesagt, ja, den Weg müssen wir eben gehen?
Das war sehr schwer. Etliche Abgeordnete aus dem ehemaligen Ostteil der Stadt, die haben deutlich gesagt, also wir sind jetzt nicht auf die Straße gegangen, haben die friedliche Revolution gemacht, um dann anschließend mit der Nachfolgepartei der SED im Senat zusammen Arbeit zu machen oder eben jetzt Diebken abzuwählen. Das war ein ganz schwieriger Prozess und das hat auch dazu geführt, dass etliche aus der SPD ausgetreten sind. Ich hatte auch Verständnis für diese Position, aber die Alternative wäre gewesen, dass die SPD nach wie vor in einer Art babylonischen Gefangenschaft zur CDU gestanden hätte. Das war ja immer der Trumpf, den Diebken in der Hand hatte. Der hat nie geglaubt, dass die SPD springen wird, weil genau dies unpopulär war. Im Westen war es auch unpopulär. Und wir wissen ja auch noch, wie die Medien in West-Berlin über uns hergefallen sind und so weiter und so fort. Nun war es am Anfang ja nur erstmal eine Abwahl von Ebert Diebken. Dazu brauchten wir eure Stimmen, dazu brauchten wir die Unterstützung der Grünen. Und dann habe ich ja eine Minderheitsregierung gebildet mit den Grünen, ohne Beteiligung der PDS. Aber ihr habt uns in wesentlichen Fragen toleriert. Und dann kam ja der Wahlkampf. Also eine ganz schwierige Situation, nicht einfach und sicherlich auch mit etlichen Verwerfungen.
Das stimmt. Und ich habe in diesem Berlin-Wahlkampf zum Beispiel eine interessante Erfahrung gemacht. Ich kannte ja die Anhänger des Palastes der Republik. Und ich stand ja da auf dem Dach und so weiter. Und Dann habe ich die Anhänger des Schlosses kennengelernt und habe festgestellt, es ist die gleiche Leidenschaft auf beiden Seiten. Und dann habe ich einen Vorschlag gemacht, aber wahrscheinlich zu spät, dass wenn man wegen Asbest dieses Gebäude abreißt, wobei andere Asbestgebäude in West-Berlin ja bis heute stehen, also das war für mich auch nicht so wahnsinnig glaubwürdig, ist aber auch egal, wenn man es abreißt, dass man ein Gebäude errichtet, wo man weiß, welchen Zweck dieses Gebäude hat, und danach macht man eine internationale Ausschreibung und sagt, dieses neue Gebäude soll uns sowohl an das Berliner Schloss als auch an den Palast der Republik erinnern. Lasst euch mal was einfallen. Das wäre spannend gewesen. Da hat ein CDU-Abgeordneter später zu mir gesagt, war eine gute Idee, aber zu spät, Herr Gysi, es war alles schon gelaufen. Und ich brauchte auch, habe ich festgestellt, ich musste meine Einseitigkeit überwinden, indem ich eben auch die Leidenschaft der Schlossanhänger kennenlernte und nicht nur die Leidenschaft der Anhänger des Palastes der Republik. Und das war für mich das Neue in dem Wahlkampf. Das war spannend. Wir sind da ja auch aufeinander getroffen etc. Ich natürlich auch noch mit anderen, also mit Rexroth von der FDP, der inzwischen ja leider verstorben ist. Und natürlich auch mit dem Spitzenkandidaten der CDU.
Der Kennedy von der Spree.
Richtig, ja.
Steffel.
Und Steffel, Herr Steffel und so. Also das war schon alles ganz spannend für mich, aber es war alles so in sich. Und was du in deiner Einleitung gesagt hast, stimmt ja. Berlin ist eine riesige Stadt mit sehr vielen Einwohnern, aber aufgeteilt in Kieze. Und schon das Verlassen des Kiezes ist etwas Besonderes, wenn man woanders hinfährt. Das heißt, wir sind irgendwie klein und groß zugleich. Und das macht die Stadt so spannend, so interessant, aber eben auch schwierig.
Die Diskussion um den Palast der Republik, den Abriss, war ja auch wieder eine typisch Berliner Diskussion. Ganz andere Sichtweise der Bevölkerung eben mal im Ostteil der Stadt oder im Westteil der Stadt. Also im Westteil der Stadt war es den meisten Leuten egal, ob der abgerissen wird oder nicht. Aber im Ostteil der Stadt war sehr viel Identität damit verbunden, weil der ja nicht nur Sitz der Volkskammer war, sondern durchaus ein Kulturzentrum. Da war die Eisdiele, da war die Kegelbahn und da konnte man sich treffen. Das war für viele eine Identifikation, die damit verbunden war und deshalb sehr schmerzlich. Aber es war eben Spritzasbest, anders als in anderen Gebäuden, und da waren Tonnen da drin. Und es war gesundheitsgefährdend, aber klar, auch die Diskussion, was folgt daraus? Wie wird das? Wird das ein neues Gebäude wie das Centre Pompidou beispielsweise in Paris? Oder wird das eben eine Disney-Fassade nach dem alten Schloss? Das war höchst umstritten, hat aber letzten Endes nicht Berlin entschieden, sondern der Bundestag.
Richtig.
Warst du daran Richtig. Beteiligt?
Ja, na klar. Ich habe natürlich eine andere Entscheidung gemacht. Pflüger sprach dann gegen mich etc., weil er ja auch mal Spitzenkandidat in Berlin war, der Union. Vergisst man immer alles, ja, wo man jemandem schon begegnet ist, in völlig anderer Situation. Naja, Berlin war und bleibt spannend. Weißt du, was ich nicht verstanden habe nach der Wende, wenn ich das mal sagen darf? Es gab nur eine Stadt in ganz Europa, die 40 Jahre lang West- und Osteuropa war. Wir waren die einzige Stadt, die Ingenieure und Ingenieurinnen hatte, die gut Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch sprachen, und die einzige Stadt, die Ingenieure und Ingenieure hatten, die gut Russisch, Bulgarisch, Rumänisch, Ungarisch, Polnisch, Tschechisch und so weiter, Slowakisch sprach. Das hätte man doch nutzen können, nach vorne. Also nun war es eine Belastung aus der Vergangenheit, das verstehe ich. Aber ich habe das auch Eberhard Diebchen mal gefragt, warum man das nicht nach vorne genutzt hat. Gesagt hat, die einzige Stadt, die 40 Jahre lang West- und Osteuropa war, Firmen, wenn ihr einen Sitz zum Handel für ganz Europa haben wollt, ist Berlin der geeignete Ort. Das hat uns Wien geklaut, sage ich mal. Die haben das geschafft, weil die Frage bei uns gar nicht stand. Liegt das an unserer Mentalität, dass wir nicht Aufarbeitung der Geschichte zusammenführen können mit Zukunftspolitik? Oder was ist das?
Ja, waren auch andere Bedingungen da. Wien traditionell natürlich, K&K-Monarchie mit allen traditionellen Wegen. Und ja, Berlin war enttäuscht. Es gab ja diese riesige Euphorie nach dem Mauerfall, nach der Wiedervereinigung, dass jetzt alles besser wird. Berlin 6 Millionen Einwohner, eine Metropole in Europa und wachsend und weiß ich was alles. Da haben alle gedacht, das kommt von alleine. Es kam die Depression. Es kamen die Schulden, es kam die schlechte ökonomische Situation der Stadt, die eben dadurch bedingt war, dass die Kombinate kollabierten und natürlich auch die hochsubventionierte Westberliner Wirtschaft ja nach Ende der Berlin-Förderung am Boden lag. Und das war ja richtig grau in grau. Und da gab es keine Antwort offensichtlich. Und mein Eindruck war 2001, dass die Stadt eigentlich unter so einer Käseglocke war. Und man roch es schon. Ja? So, also wenn man den Deckel hochgemacht hat, das war ein Ugu ohne Gleichen. Und da rauszukommen, das war nur möglich, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dass ja doch viele neue dazu kamen. Der Umzug der Bundesregierung, des Parlaments und Institutionen, Organisationen haben natürlich die verkrusteten Strukturen nicht mehr akzeptiert. Aber an der Macht waren immer noch die verkrusteten Strukturen. Und die konnten wir dann auflösen. Und ich weiß noch, nachdem diese Koalition dann gebrochen ist, hatten wir am 7. Juni gemeinsame Landesvorstandssitzung und da im Laufe des Tages war alles nicht geplant, kam dann raus, ja, ich soll's dann nun machen, ne? So, das war dann noch völlig unumstritten und ich weiß noch, in der Fraktion, Landesvorstand, habe ich hinter verschlossenen Türen gesagt, ja, weil ich so den Eindruck hatte, das wird ein ganz komischer Wahlkampf werden und er wird schmutzig werden. Und einige wussten ja, dass ich schwul bin, die Journalisten wussten es alle, viele hat es gar nicht interessiert, war bis dahin kein Thema und ich habe aber gedacht, das kann ganz blöd werden und da habe ich aus dem Bauch heraus auch da gesagt, ihr müsst das wissen, das war nicht der Satz, der dann auf den Parteitag kam, aber ihr müsst das wissen, Standing Ovations und so war alles toll.
Übrigens war es ja einer deiner besten Sätze auf dem Parteitag und ich denke immer noch, aber du darfst das natürlich auch leugnen, dass du einen Moment nach einem Wort gesucht hast und dann hast du gesagt, und das ist auch gut so und das machte natürlich Schlagzeilen. Das ist fantastisch.
Na, meine Strategen haben ja eigentlich gesagt, du sollst das nicht sagen auf dem Landesparteitag. Ja. Ja, so. Und ich weiß noch, den Freitag dann hat man ein Treffen, Prenzlauer Berg mit einer guten Freundin von Jörn und deren Freundin. Und ich kam ein bisschen später dazu und hatte dann aber schon über Ticker gelesen von Queer, dass die Nachricht da sich verbreitete. Und habe die Jörn gezeigt, hat gesagt, Jörn ist doch toll. Ja, so sagt, weißt du, was das bedeutet? Wusste er nicht so ganz. Ja, so. Und dann verdichtete sich das immer mehr und dann waren ja einige Medien auch dahinterher. Und am Sonntag hatten wir Parteitag und da hätte mich keiner von abgebracht, es zu sagen. Ich habe neulich noch mal meine Rede gesehen. Da war da kein Satz dazu drin, sondern den hatte ich wirklich spontan gesagt. Und wie du das so richtig gesagt hast, das Gefühl war da, das war eben spontan aus dem Bauch heraus, sonst wäre es gar nicht gekommen.
Nein, und deshalb war es ja auch gut, weil ja alle gemerkt haben, wie spontan aus dem Bauch heraus das gekommen ist. Und das war natürlich wirklich ganz schön, muss ich sagen.
Viele haben sich aufgeregt über das Wort auch. Ja. Also beispielsweise unser Kollege Böger, der hat dann sich hingestellt, er ist heterosexuell und auch das ist gut so. Ja, so also und dann,
ja, aber damit wirst du nicht weltberühmt, weil das wussten ja alle schon. Ja.
Also das war so komischerweise dieses Füllwort irgendwo. Ja.
Ja.
Und danach habe ich das ja bei vielen Veranstaltungen von Bankern oder sonst, die haben auch immer gesagt, und das ist auch gut so. Und die wussten gar nicht, was sie da sagen. Und der ganze Saal lachte, weil jeder das natürlich mit mir in Verbindung gebracht hat. Ja, und dann kam diese Wahl. Und ich weiß noch, eine meiner ersten Amtshandlungen war am 17. Juni, Kranzniederlegung im Wedding. Und da stand die Junge Union davor und krakeelte bei dieser Ehrung für die Opfer des 17. Juni. Und das war für mich eine ganz komische Situation. Ja, also durch dieses, wie ein Spießrutenlaufen, ja, die standen da vor dem Friedhof. Und dann musste ich da den Kranz niederlegen und das war ganz komisch. Also
jetzt, wo du das erzählst, fällt mir das auch wieder ein, weil ich das auch im Fernsehen gesehen habe, etc. Also die spitzten das zu, für die war das natürlich eine sehr grundsätzliche Frage. Und eigentlich lief der Wahlkampf ja ganz gut, wenn natürlich auch mit einer etwas komplizierten Medienbegleitung.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen, überhaupt
ich bin gar nicht auf die
Berliner
Idee
Ebene runterzubegeben?
Ja, die Berliner kamen zu mir. Ich hatte ja den Fraktionsvorsitz abgegeben, hatte nicht wieder kandidiert. Das war dann Roland Klaus im Bundestag. Und dann kamen sie zu mir und fragten, ob ich nicht bereit bin, in Berlin zu kandidieren. Die Ostberlinerinnen und Ostberliner vor allem zu einem großen Teil hängen an mir. Und das wäre eben eine wunderbare Sache, wenn ich Spitzenkandidat werden würde meiner Partei und ich kann auch in West-Berlin zumindest mehr erreichen, als man normalerweise erreicht, etc. Und dann lief ja auch, und dann habe ich gesagt, na gut, ich habe ja nicht mehr die Funktion im Bundestag, dann kann ich das auch machen. Und das ist nun mal meine Heimatstadt. Ich bin da ja 1948 geboren worden. Da wohnten übrigens meine Eltern noch im Westteil der Stadt, in Zehlendorf. Mhm. Und ein Jahr später sind sie umgezogen in den Ostteil der Stadt, nach Johannisthal in Bezirk, damals Treptow, heute Treptow-Köpenick.
Hatte schon immer den Verdacht gehabt, dass du Westberliner bist.
Ja, aber geboren wurde ich doch im Krankenhaus von Lichtenberg. Und auf die Frage, das war nun wieder der sowjetische Sektor. Und dann wurde ich mal von einem Journalisten gefragt, in welchem Land ich geboren wurde. Und da habe ich gesagt, weiß ich nicht. Er sagte, wieso wissen Sie das nicht? Sag ich, ja, das kann ich Ihnen sagen. Als ich geboren wurde, lebten meine Eltern im amerikanischen Sektor von Berlin. Die Geburt selbst fand aber im sowjetischen Sektor von Berlin statt. Das Deutsche Reich hatte bedingungslos kapituliert. Die Bundesrepublik Deutschland war noch nicht gegründet worden. Die DDR war auch noch nicht gegründet worden. Deshalb kann ich Ihnen nicht sagen, in welchem Land ich geboren bin. Aber eins weiß ich, in Berlin. Und da mussten alle lachen, weil das ja wirklich mit... du bist ja jünger. Also es ist trotzdem diese Nachkriegsgeneration, die unmittelbare Nachkriegsgeneration ist eben gänzlich anders aufgewachsen als die anderen. Als ich ein Kind war, war das hochpolitisch. Da war die Grenze ja noch offen zwischen Ost- und West-Berlin. Und dann wurde sie ja geschlossen, dann gab es wieder eine völlig andere Entwicklung. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Aber was ich erzählen wollte, ist, der 11.9. kam richtig dazwischen. Das heißt, das habe ich auch noch nicht erlebt, dass in einem Wahlkampf plötzlich ein Ereignis stattfindet, das alles durcheinander wirbelt und womit keine und keiner richtig umgehen konnte. Ich glaube, wir haben ein paar Tage den Wahlkampf eingestellt erstmal.
Ja, das war natürlich, ich weiß noch, wir hatten Fraktionssitzung gehabt, war der Dienstag. Und dann kam mein Pressesprecher darüber zur Fraktionssitzung und hat gesagt, komm, guck dir diese Bilder an, es ist unglaublich. Und dann sind wir da ins Pressebüro da gegangen und dann haben wir im Fernsehen gesehen, wie da die Angriffe, diese Terroranschläge waren und wie die Flugzeuge da in die Tower da reinflogen. Unglaublich. Und
unglaublich.
Da merkt man auch, wie hochverletzlich so eine ganze Welt ist. Und wie die Betroffenheit auch da war, sofort. Man musste dann ja auch spontan etwas tun oder nicht tun. Wir haben uns dann entschieden, sofort eine Senatssitzung auch zu machen. Wir haben dann einen ökumenischen Gottesdienst gemacht mit den beiden großen Kirchen. Und ja, es war dann auf einmal ein Moment des Innehaltens, der Trauer. Und das hat sich ja auf den Wahlkampf auch ausgewirkt.
Ja, vor allen Dingen, weißt du, es wurde plötzlich alles so klein, warum wir uns stritten.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Du hast dieses Ereignis gesehen, du hast diese fliehenden Menschen gesehen, du hast die Toten gesehen. Und ich dachte, und wir streiten uns jetzt, ob das so lang gehen soll oder so lang gehen soll. Das ist so klein im Vergleich dazu. Ich musste mich wieder finden, bevor ich wieder einigermaßen Wahlkampf machen konnte.
Naja, und wir waren ja auch so in der Situation, wir konnten ja unsere Wahlkampfreden ja schon selber vom anderen halten, unsere ganzen Runden, wir sind ja da durch die Gegend gezerrt
das ist
worden.
Das immer dieselben, ne? Immer, man sagt so immer dasselbe, das ging mir auch auf die Nerven. Und einmal, da hat aber der RBB nicht aufgepasst, das war aber noch nicht RBB, glaube ich, oder doch. Und zwar, der Rexroth hielt meine Rede und ich seine. Also wir hatten die Rollen getauscht, nur um das zu zeigen. Und die standen staunend davor, haben aber glücklicherweise keine Kamera mitlaufen lassen. Sonst wäre uns das später noch häufig gezeigt worden. Aber es sollte nur sagen, man kann ja nicht jeden Tag was Neues sagen zu den Problemen der Stadt. Und das war für mich beklemmend. Wenn du das einmal in Dortmund sagst, wie ich es kannte, und dann in München und dann in Chemnitz und dann in Erfurt, das ist was anderes. Aber wenn du das immer in der gleichen Stadt sagst, war nicht leicht.
Die Thematik veränderte sich total.
Hm?
Du hast dann mit deiner Partei auch ganz stark das Thema Friedenspolitik auf die Agenda gesetzt. Und damit wart ihr, glaube ich, auch sehr erfolgreich, speziell im ehemaligen Ostteil der Stadt. Also alle Umfragen waren vor dem Wahlergebnis 5% besser für die SPD und in dem Sinne auch 5% schlechter für die Linkspartei oder für andere. Aber durch diese Thematik, auch wie steht man zu Afghanistan beispielsweise, mit eurer eindeutigen Ablehnung von auch Einsätzen, Beteiligung der Bundeswehr, hast du ein Thema gefunden und damit auch gepunktet, glaube ich.
Also das Interessante war, dass die Zeitungen schon titelten, der Stern Gysi ist vorüber und wir sagten ab nach dem 11.9., weil plötzlich ging es um gewichtigere Dinge. Wenn es um gewichtigere Dinge ging, will die Bevölkerung keine Experimente. Und das war ja ein Experiment für viele uns zu wählen und damit vielleicht eine ganz andere Konstellation in Berlin zu erzeugen. Und dann, als Gerhard Schröder sagte, uneingeschränkte Solidarität mit den USA und ja zu den Einsätzen der Bundeswehr in Afghanistan sagte und wir nein sagten, stiegen wir wieder an. Das ist wirklich interessant zu beobachten, auch bei den Umfrageinstituten, wie sich eine Sache so auswirkte, wie du das richtig gesagt hast. Das werde ich auch nicht vergessen. Und ich glaube, inzwischen wissen alle, dass, hoffe ich zumindest, oder fast alle, dass der militärische Einmarsch in Afghanistan ein Fehler war. Denn er hat ja zu nichts von dem geführt, was man sich versprochen hat. Und da habe ich auch überlegt, woran das liegt. Die Briten waren schon erfolglos in Afghanistan. Die Sowjetunion war erfolglos in Afghanistan. Die NATO ist auch erfolglos in Afghanistan. Du kannst eine Entwicklung nicht von außen in dieser Form versuchen zu erreichen oder voranzutreiben. Du kannst innere Kräfte unterstützen, die eine Entwicklung wollen. Also ist zumindest meine Erfahrung daraus.
Ja, die Realität gibt dir in einigen Punkten recht. Auf der anderen Seite war ja damals die Situation, die mich auch bewegt hat. Man sah, wie viel Unrecht, wie viel Unheil und Leid ja in diesem Land von den unterschiedlichen Kräften dort produziert worden ist. Und ist es nicht die Verpflichtung einer internationalen demokratischen Staatengemeinschaft, dann auch zu intervenieren? So, das ist immer die Grenzfrage, die man ja da hat. Wenn man da Pazifist ist, eine klare Linie hat, dann ist das einfach. Aber einfach ist das Leben ja sowieso nicht. Es hat zumindest ja für eine Zeit lang auch durchaus Verbesserungen gegeben. Wenn man heute die Perspektive sich anschaut und vor allen Dingen, wenn wieder die Einsatztruppen dort wieder sich entfernen, wer hat die Macht, wer übernimmt das alles, da kann einem Angst und Bange werden. Aber das war auf einmal ein ganz zentrales Thema für ja doch so einen landespolitischen Wahlkampf.
Das
hat euch sicherlich sehr genutzt. Hattest du überhaupt im Wahlkampf mal irgendwo eine Idee gehabt, dass du in der Landespolitik bleiben könntest? Oder war das für dich eine Episode, die
Nein,
du machst aus Pflichtgefühl gegenüber der Partei?
Beides. Also ich habe mich ja beworben als regierender Bürgermeister. Das wusste ich natürlich, dass ich das nicht werde, völlig klar. Aber ich habe immer gesagt, und das habe ich auch, ich habe ja einen Wahlkreis innerhalb von Marzahn genommen, das Siedlungsgebiet, wo vorher immer von der CDU der Chaya gewonnen hatte. Und fürs Berliner Abgeordnetenhaus. Und das war wieder meine Aufgabe. Ich musste ja einen kleinen Wahlkreis suchen, den wir noch nicht gewonnen hatten. Ich kann es ja keinem anderen wegnehmen aus meiner Partei. Also habe ich mir den genommen. Und da habe ich etwas gemacht, was die Journalisten so erstaunt hat. Ich habe den Leuten gesagt, also entweder kommen wir in die Regierung, dann bleibe ich selbstverständlich auch im Abgeordnetenhaus. Oder aber wir kommen nicht in die Regierung, dann gehe ich wieder zurück in den Bundestag. Ich war ja noch Mitglied des Bundestages. Und da meinten die Journalisten, das kann man nicht sagen, man kann sich nicht zur Wahl stellen und so. Da sage ich, doch, ich will das ehrlich vorher sagen und nicht hinterher so machen. Und das war interessant. Der Rexroth hat es so gemacht, hat es aber vorher nicht angekündigt. Und dann berief er sich auf mich und er sagte, ja, aber der Gysi hat es immer gesagt. Und Sie haben es nicht gesagt. War auch ganz interessant.
Bist du wieder Trendsetter.
Und dann habe ich diesen Wahlkreis auch gewonnen. Das hat mich natürlich gefreut. Da konntest du gar keine Kundgebung machen in diesem Siedlungsgebiet. Ich wusste gar nicht, wie, ehrlich gesagt. Und insofern habe ich mit der Möglichkeit gerechnet. Und nach der Wahl, da haben wir ja wirklich ein gutes Ergebnis erzielt.
Ja, das war doch ganz gut. 22,6%.
0,1% hinter der CDU. Das hat mich geärgert.
Ja, aber fulminant war doch das Ergebnis im Ostteil der Stadt. Natürlich. Da waren es 47,0%. Wahnsinn, fast jeder Zweite.
Wieder, nie wieder geschafft. Und für damalige Verhältnisse, heute nicht mehr, war ein Ergebnis von etwas über 6% in West-Berlin auch erstaunlich, weil wir bis dahin nicht mal in die Nähe solcher Werte gekommen sind. Da war ich auch einigermaßen stolz, muss ich sagen. Das war auch ein schönes Gefühl. Und dann begannst du ja Verhandlungen mit den Grünen und der FDP.
Wir sind im Wahlkampf gegangen mit zur Fortsetzung der rot-grünen Koalition.
Ja.
Aber die Grünen haben dann ja nicht so viele Stimmen bekommen, dass es gereicht hat. So, und deshalb CDU ist abgestürzt um 17%, aber eben zwischen Rot und Grün hat es nicht gereicht. So, da Damals war eine Koalition mit der PDS noch nicht so richtig en vogue, obwohl ich im Wahlkampf es ja nicht ausgeschlossen habe. Ja. Da habe ich viel Ärger bekommen, aber ich wollte auch mich ehrlich machen und nicht anschließend sagen, ja, die Umstände sind so, sondern sollte auch jeder wissen, wenn man diese große Koalition nicht wieder haben will, dann muss es ja Alternativen geben. Und wenn das denn so ist, dann muss da auch eine Beteiligung der PDS dabei sein. Aber erstmal war klar, das Bündnis dann, diese sogenannte Ampel, zwischen SPD, Grünen und FDP erstrebenswert, lief anfangs sogar ganz gut. Die haben sich dann auch untereinander getroffen. Und
also du meinst jetzt FDP
und Grüne? FDP und Grüne, ja, alleine, ohne uns. Und dann kamen die da raus, ja, das geht alles und ist also nicht unüberwindlich und so. So, und dann kam es dann in die großen Runden rein und da merktest du, dass da kulturelle Unterschiede sind. Also wenn da das Thema Frauenförderung war oder so, ja, Genderpolitik oder so, da hat die FDP nur an die Decke geguckt und wusste gar nicht, worum es geht. Ja, so, also in solchen Fragen. Und letzten Endes ist es an der Biersteuer gescheitert, ja, so, weil die FDP gesagt hat, also wir machen keine Steuererhöhung. Ja, Biersteuer, also das wäre nur wirklich, war auch nicht der Bringer eigentlich, ja. War ein Symbol. Aber daran scheiterte diese Koalition. Und du weißt ja noch, dass unser lieber Kanzler ja richtig sauer auf
aber
die
richtig
Berliner
wütend.
SPD war.
Und der hat mir aber Folgendes erzählt, Gerhard Schröder. Wie hieß denn die Sozialdemokratin?
Christine Bergmann. Christine Bergmann.
Richtig, Christine Bergmann. Und zu der hatte er Vertrauen. Und die hat ihm gesagt, du, das war kein Spiel. Das war nicht so, dass Klaus Wowereit sowieso mit der PDS wollte und einen Anlass gesucht hat. Sondern der wollte ernsthaft mit der FDP und den Grünen, aber es ist wirklich inhaltlich gescheitert. Und das hat ihn beruhigt, dass die Christine Bergmann ihm das gesagt hat. Nur deshalb hat er es geglaubt, denn erst war er Pappe satt darüber,
genau,
dass wir dann in Verhandlungen ein.
Und der war ja, also Christine Bergmann war ja Teil der Verhandlungskommission, die war ja live dabei. Aber er war dann doch ziemlich sauer, ne? Du hattest ja auch so ein Händel mit ihm gehabt und er hat ja mit dir auch nicht mehr so viel Vergnügen gehabt. Aber wir wussten immer, wenn er uns denn braucht, dann wird das schon wieder anders werden. Und so war es ja dann irgendwann mal. Der brauchte uns im Bundesrat und dann weiß ich noch, wie wir dann ins Kanzleramt fuhren beide. Und dann, ach, lieber Gregor, ne? Und lieber Klaus und ach nein, welchen Charme unser Bastardkanzler doch so hatte.
Ja.
War doch interessant, ne? Aber es war in der Tat dann im Ende des Jahres 2001, war das dann gescheitert und dann fingen wir zügig mit den Koalitionsverhandlungen an. Und das war ein Riesenaufriss da in der Presse, Tagesspiegel,
sagen, ja.
Morgenpost, alle haben uns verflucht und man merkte auch, wie es denn auch persönlich gegen mich dann ging. Die haben alles rausgesucht, was sie finden konnten und der Partymeister und weiß ich was, wurde alles da in einen Topf geworfen, um das auch zu desavouieren und ja, es kam dann zu dieser Koalition.
Anfang ja, weißt Januar. Du musst natürlich sehen, das war auch eine Umstellung für die Westberliner Presse, so muss ich es mal sagen. Für die Berliner Zeitung ja ein bisschen weniger, logischerweise aus Ostberlin. Und für Berliner Kurier auch weniger, aber für Tagesspiegel und die BZ aus Westberlin war das eine Umstellung. Wenn du jahrelang schreibst und du bist in so eingeschlossen als Westberlin, rundherum ist die DDR, die du zutiefst ablehnt und wo es ja auch Tote an der Mauer gibt, etc. Also das ist ja völlig klar, wie die Orientierung war. Dann kannst du vielleicht noch verstehen, dass man versucht, die SED zu reformieren und dass die dann zur PDS wird und irgendwie als Opposition im Abgeordnetenhaus sitzt. Aber dass sie in der Regierung sitzt, das geht dann einfach zu weit. Und das Interessante war, ich habe ja, aber dazu kommen wir ja noch, als ich Senator wurde, habe ich ja bei der Übergabe von meiner Vorgängerin zu mir eine kurze Ansprache gehalten. Das erzähle ich dann, wenn wir an der Stelle sind. Aber ich merkte hier eins, auch die Presse muss sich verändern. Sie muss die Stadt anders wahrnehmen. Das heißt, sie muss die Vereinigung endlich mal richtig zur Kenntnis nehmen und nicht nur so, die Ossis sind hinzugekommen, anders zur Kenntnis nehmen. Aber was ich auch erstaunlich finde, das hätte ich 89 nicht gedacht, dass ich sagen kann, im Jahr 2020 gibt es immer noch einen riesigen medialen Unterschied in Berlin. Ostberlin liest die eine Zeitung und die andere Und West-Berlin liest wieder genau. ganz andere Zeitungen.
Hat sich wenig verändert.
Es geht
ne?
nicht zusammen.
Das fängt im Boulevard an, nicht? Ja. Bild, Bild und BZ, wobei ja. die BZ größer ist als Bild. Im Westen, dann der Kurier im Osten, ja, Berliner Zeitung im Osten und Morgenpost und Tagesspiegel
Morgenpost
im Westen. Im Westen. Das ist wie eine Mauer, ne? Ja. Aber sie bedienen ja dann auch die Themen, ne? So, also es war eine große Herausforderung. Ich war sehr überrascht. Ich habe neulich mit Eberhard Diepgen zum Anlass 40 Jahre Taz ein Doppelinterview gemacht und da hat er folgenden Satz gesagt, den möchte ich mal zitieren. Es musste zu Veränderungen kommen und es wird Sie überraschen, dass ich das jetzt sage, auch zu Veränderungen mit der PDS. Ich hätte das an seiner Stelle auch gemacht, seiner Stelle bin ich gemeint. Ja. Ich hätte es in meiner Partei nur nie durchgesetzt bekommen. Das sagt Eberhard Diepgen heute zu der Situation von damals. Erstaunlich. Ne?
Finde ich auch erstaunlich, wobei er von Anfang an zu mir höflich war. Also ich weiß noch, in Marzahn eine Veranstaltung und Eberhard Diepgen kam und die Bauleiterin hat mich natürlich übersehen und auch nicht begrüßt. Und er fing an und sagte, sehr geehrter Bundestagsabgeordneter Dr. Gysi, sehr, so. Also er machte das sofort korrekt. Und wir sind uns ja auch danach begegnet. Bei meinem 70. Geburtstag ist er sogar auf die Fraktionsebene des Bundestages gekommen, um mir zu gratulieren. Also so schlecht ist unser Verhältnis nicht. Es ist natürlich förmlich freundlich, aber immerhin hätte es ja nicht sein müssen. Also irgendwas läuft da in seinem Kopf ab mit dem gesamten Berlin und ich glaube auch mit der Anfangszeit. Also Momper war ja zunächst noch der Regierende und dann wurde er es. Und ich finde eben, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir die Chancen, die einzige Stadt Europas zu sein, die 40 Jahre lang West- und Osteuropa war, natürlich war es eine Belastung, aber jetzt war es auch eine Chance nach vorne, ökonomisch, wirtschaftlich, kulturell, haben wir zu wenig genutzt damals, 90, 91.
Nun bist du dann, am 17. Januar, Minister geworden.
Ja.
Das war ja auch überraschend, ne?
Das kann man wohl sagen. Vor allen Dingen war ich ja auch formal gesehen stellvertretender Ministerpräsident.
Ja,
das heißt also der Stellvertreter von dir, einer der Stellvertreter. Und Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen. Das war übrigens auch interessant. Ich meine, das glaubt einem kein Mensch. Ich schwöre dir, was ich jetzt sage. Wir haben in den Koalitionsverhandlungen nicht über die Personalfragen bei uns gesprochen. So wie es theoretisch formal läuft, aber in der Praxis läuft es ja immer anders. Alle wissen schon, was sie werden, etc. Das war nicht so bei uns. Wir haben verhandelt und verhandelt und dann war ja so schwierig, das politische Einleitungspapier. Strieder und ich haben da telefoniert über Weihnachten, weil ich wollte ja auch nicht geschlachtet werden in meiner Partei.
Ja, wir hatten auch erwartet, dass die PDS deutlich sich vom Unrecht in der DDR distanziert.
Richtig. Und das haben wir auch gemacht. Das war nicht ganz leicht, aber wir haben es trotzdem gemacht. Das war auch okay so, das war auch nötig. Nur, weißt du, der Punkt war, dass wir dann in das Restaurant V, was übrigens sehr teuer war, das es jetzt auch in dieser Form gar nicht mehr gibt, gehen, weil ich ihnen versprochen hatte, dass ich sie mal zu einem Essen einlade. Und da haben sie sich für dieses Restaurant entschieden, die Halunken. Und dann
aber
saßen,
nur, weil es am Gendarmenmarkt war, ja, in der Jägerstraße.
Und dann haben wir dort gesessen. Also Harald Wolf, Udo Wolf, viel ich weiß.
Carola und, vielleicht noch?
Carola kann auch dabei gewesen sein und unser Kandidat aus Pankow, der den Wahlkreis auch direkt gewonnen hat, Stefan Liebig. So. Also wir saßen da und da sagte Stefan Liebig Folgendes zu mir. Ich dachte ja, ich werde Senator für Wissenschaft und Kultur. Das war meine Vorstellung. Und da sagte er, du denkst, du wirst Senator für Wissenschaft und Kultur. Wir haben uns aber anders entschieden. Du wirst Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen. Wie, sage ich? Da sagt er, ja, pass auf, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt natürlich streiten und um was anderes kämpfen. Dann müssen wir uns eine Stunde lang darüber unterhalten. Es läuft sowieso darauf hinaus, dass du Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen wirst. Und du kannst den Streit auch sein lassen, dann entscheiden wir es gleich, so sagt er. Dann habe ich sie zum Essen eingeladen. Dann ist das wirklich erst an dem Abend nach Abschluss unserer Verhandlungen so entschieden worden. Und dann wusste ich das und dann ist es dir übermittelt worden. Und damals gab es ja im Abgeordnetenhaus, was auch sehr spannend war, noch die Einzelwahl jeder Senatorin und jedes Senators, natürlich auch des regierenden Bürgermeisters. Mhm. Und das ist erst später abgeschafft worden, aber damals ja. Und ich wusste ja nicht, wie reagiert die SPD auf mich. Dann war ich zum Gespräch bei den Grünen, bei der SPD, bei der FDP glaube ich auch, ja. Aber die CDU verzichtete auf das Gespräch mit mir. Das fand dann nicht statt, in meiner eigenen Fraktion natürlich auch. Und dann mit Ausnahme von Strieder, wobei ich nicht genau weiß, was da in der SPD-Fraktion los war.
Und Lütte hatte immer Schwierigkeiten gehabt, aber ist ja dann auch im zweiten Wahlgang gewählt worden.
Ja, der im ersten Wahlgang nicht gewählt wurde, aber ich wurde auch im ersten Wahlgang gewählt. Da fiel mir aber so richtig, also da plumpste was, weil ich nicht wusste, wie die Haltung zu mir ist. Und das ist ja auch blöde, wenn du denn da stehst natürlich und nicht gewählt wirst. Aber so war es dann. Und jetzt erzähle ich dir diese eine Geschichte, Übergabe von Frau von Friesen hieß sie, glaube ich, an mich in der Senatsverwaltung in Schöneberg. Und da habe ich folgende kurze Ansprache gehalten. Ich habe gesagt, also wissen Sie, wenn ich in West-Berlin aufgewachsen wäre, dann hätte ich mich natürlich über die Einheit gefreut und die Mauer weg und keine Toten mehr und so weiter. Das ist völlig klar. Dann hätte ich zur Kenntnis genommen, dass die SED sich reformiert und versucht, was anderes zu ändern. Das hätte ich vielleicht noch toleriert. Ich hätte vielleicht noch toleriert, dass sie als Oppositionspartei im Abgeordnetenhaus sitzt. Aber schon zu akzeptieren, dass sie Mitglied der Koalition und des Senats wird, also das wäre schon sehr viel für mich gewesen. Und noch schlimmer ist, wenn ein ehemaliges SED-Mitglied plötzlich mein Chef wird. Das ist das Letzte. Ich kann das verstehen, wenn Sie so herangehen, aber die Demokratie hat das so mit sich gebracht. Und dass mein Balkon schräg gegenüber von dem Balkon ist, wo John F. Kennedy gerufen hat, ich bin ein Berliner, kommt nur noch als Frechheit hinzu, habe ich gesagt. Und dann habe ich gesagt, und deshalb mache ich Ihnen ein Angebot. Sie haben eine Woche Zeit, da können Sie zu mir kommen und sagen, Sie können zu mir nicht loyal sein. Das ist unproblematisch. Dann werde ich dafür sorgen, dass Sie irgendwo eine gleichbezahlte Tätigkeit im Senat bekommen. Wenn Sie aber nicht kommen eine Woche lang, danach verlange ich absolute Loyalität. Und das hat die beeindruckt. Dann sind 3 oder 4 gekommen. Ich meine, wenn 20 gekommen wären, hätte ich auch nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Aber da ist es mir gelungen, darf man heute gar nicht mehr sagen, mit Hilfe von Sarrazin, der Finanzsenator war, sie wirklich gut unterzubringen. Und das hat sie erstaunt, dass ich ihnen das so ehrlich erklärt habe. Und deshalb war nachher meine Arbeit in der Verwaltung gar nicht mehr so schwer, mit Ausnahme der Frauenabteilung. Da musste ich viel leisten, bis ich deren Vertrauen errungen hatte. Das dauerte.
Naja, siehst du, die kann nicht vielleicht schon, ne?
Ja, vielleicht auch umgekehrt. Ich will dir auch sagen, warum. Ich sollte eine Betriebsrätin von unserem einzigen Pharmakonzern in Berlin auszeichnen. Dazu gehörte auch ein Geld von 2000 Euro. Und ich musste dazu eine Rede halten und die Abteilung hat mir überhaupt nicht geholfen. Und der große Saal im Roten Rathaus war sowas von knallvoll. Alle Frauen, die mich auch nicht mochten, waren da, um zu sehen, bei welchem Satz ich mich wie blamiere. Ich habe mir noch nie bei einer Rede so viel Mühe gegeben wie bei dieser. Also ich habe immer wieder dran gesessen und gab nichts zu beanstanden. Und dann sagt die 2000 Euro, da sagte meine Frauenabteilung, ich muss zur Senatsverwaltung gehen. Naja, bin ich zur Senatsverwaltung gegangen, die sagt, nee, ist ein Irrtum, da ist meine Frauenabteilung zuständig. War ich wieder bei meiner Frauenabteilung, sagten die, nee, aber Sie können das ja aus Ihrem Privatportemonnaie nehmen. Wirklich, so war die Atmosphäre. Dann bin ich wieder zur Senatsverwaltung gegangen und habe mit der, wie man so schön sagt, mit der Faust auf den Tisch geschlagen und dann bekam ich die 2000 Euro, das Problem war gelöst. Und dann die Haushaltsberatung. Und da hatten wir uns ja verständigt, dass überall 10% gekürzt werden muss. Bei der Wirtschaft ging es um Milliarden, bei der Arbeit ging es um Milliarden. Und für den Frauenhaushalt hatte ich 15 Millionen. Und da sagte Sarrazin ja 1,5 Millionen weniger. Da sage ich, das ist doch nicht ernst. Sie glauben doch nicht, dass ich hier Frauensenator werde und ich muss 3 Projekte streichen. Nee. Das bleibt bei den 15 Millionen. Wir haben gerade über Milliarden verhandelt. Ja, dann kommt es auf die 15 Millionen nicht an. Und da sagte der was Kluges. Da sagte er, ja, aber wenn wir hier gar nicht kürzen, wissen alle, das liegt nur daran, dass ein Mann Frauensenator geworden ist. Denke ich, da ist was dran. Und dann haben wir uns statt auf 1,5 Millionen auf 150.000, war das schon Euro?
2002 waren dann ja, Euro, ja.
Euro geeinigt, die wir kürzen müssen. Das war ein Projekt, da bekam ich noch viel Ärger, als wir das gestrichen haben, aber statt 1,5 Millionen nur 150.000. Und da dachte die Frauenabteilung um. Da merkten sie, dass ich mich wirklich engagiere, auch bei den Personalgesprächen, warum irgendwo ein leitender Angestellter wieder Mann eingestellt wurde, nicht eine Frau und so. Und so habe ich mir deren Vertrauen wirklich erworben. Aber das war eine harte Arbeit, weil sie mich zunächst wirklich ablehnen. Werde ich auch nicht vergessen. Und das war mir auch wichtig, deren Vertrauen zu erreichen. Wenn, weißt du, aber du bist ja genauso wie ich, wenn ich so einen Job kriege und ich bin plötzlich Frauensenator, dann bin ich es eben auch. Also dann engagiere ich mich
und
entsprechend.
Und detailverliebt. Ne?
Ja.
Und,
stimmt.
Also darf aus dem Nähkästchen plaudern. Um Mitternacht war oft die Lampe noch an im Büro des Wirtschaftssenators. Man hatte immer den Eindruck gehabt, dass, wir können ja viele Sachen natürlich noch erzählen, aber man hatte immer den Eindruck gehabt, dass aber deine richtigen Talente auch irgendwie ein bisschen verschüttet werden in diesem Amt, weil das ja doch sehr viel mit Aktenarbeit, was ja keiner sieht und keiner sehen will, und Vorbereitung und Sitzung ohne Ende und so weiter verbunden ist. Dann kam am 31. Juli dein Rücktritt. Damit hattest du mir meinen Griechenland-Urlaub denn schon für ein paar Tage versaut. Ne? So, wir haben da tagelang telefoniert und es war diese sogenannte Bonusmeilen-Affäre im Bundestag, die du dann zum Anlass genommen hast, da zurückzutreten. Ist dir das leicht gefallen?
Nein. Und ich wusste auch nicht, also es war ein Irrtum von mir. Ich hatte diesen Fehler begangen. Das war mir völlig klar. Und ich musste ja auch eine Konsequenz ziehen. Und in meiner Familie ging das völlig durcheinander. Die einen meinten, du musst zurücktreten, die anderen meinten, du darfst auf keinen Fall zurücktreten. Also ist das auch keine Hilfe. Und dann leide ich darunter, dass ich mich nicht entschließen kann. Ich war ja im Urlaub. Und das ist bei mir so, ich weiß noch, wie ich mitternachts plötzlich aufwachte, hochschoss im Bett und sagte, ich trete von allem zurück. Da war für mich die Entscheidung getroffen. Und am nächsten Morgen hast du angerufen und da habe ich zu dir gesagt, aus Griechenland, habe ich gesagt, ist morgen zu spät. Vor einem Tag, da hättest du mich noch beeinflussen können. Ich bin dann so froh, dass ich eine Entscheidung getroffen habe. Da müssen es ganz schwerwiegende Argumente geben, damit ich das dann nochmal korrigiere. Und ich hatte mir auch überlegt, ich kann natürlich als dein Stellvertreter zurücktreten, aber bleibe Senator. Ohne Wert. Wenn ich als Senator und dein Stellvertreter zurücktrete und im Abgeordnetenhaus bleiben, sagen alle, ja, aber die Diäten will er weiter kassieren. Eigentlich gesagt, das geht nicht. Wenn, dann muss ich ganz zurücktreten. Und dann ist das eben das Ende meiner politischen Tätigkeit. Davon bin ich ausgegangen.
In
du musst
Berlin.
Nur eins wissen, mein Verhältnis zu den Medien war deshalb gestört, weil ich mich bis Mai oder so geweigert habe, ihnen Interviews zu geben, weil ich gesagt habe, ich muss mich erst einarbeiten. Sie fragen mich was, ich sage da meine Meinung und die muss ich 6 Wochen später korrigieren. Ich muss das erst alles, aber das mache ich auch gerne. Als Anwalt ist man ja gewöhnt, Akten zu studieren. Das hat mich gar nicht so sehr gestört. Mein Redetalent war natürlich, wenn ich denn eins haben sollte, nicht so gefordert, bis auf einmal im Abgeordnetenhaus, als ich eine leidenschaftliche Rede hielt wegen des Haushalts, weil die Union so meckerte und die hatte den ganzen Mist uns eingebrockt. Ja, da bin ich dann mal aus mich herausgewachsen. Das war schön, da war eine gute, spannende Atmosphäre. Ja, ansonsten ärgert mich das bis heute, diese Bonus-Meilen-Geschichte. Aber ich finde es auch im Nachhinein richtig, dass die Leute wissen, wenn ich einen Fehler begangen habe, dann räume ich ihn erstens auch ein und zweitens ziehe ich dann auch meine Konsequenzen.
Die Zeit 2001, 2002, sicherlich eine der spannendsten Zeiten auch in unserer Nachkriegsgeschichte. Und viele Dinge, die damals passiert sind, sind heute noch aktuell oder werden verändert, neu erfunden. Es war für dich und für mich sicherlich ganz, ganz spannend. Und
darf ich mal ein Lob zu dir sagen?
Darfst du, immer. So viel Zeit haben wir.
Weißt du, es ist dein Verdienst, dass aus dieser Stadt eine Metropole geworden ist. Das war sie vorher nicht. Die alten Berliner und Berliner gucken da staunend zu. Aber dass wir das geworden sind, wollte ich nur mal sagen, ist dein Verdienst.
Ein schönes Schlusswort. Danke.
Das war Mein Berlin, der Hauptstadt-Podcast mit Klaus Wowereit und Gästen. Eine Produktion von der Apparat Multimedia GmbH im Auftrag der RBB Media GmbH 2021.